Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
15.000 Kilometer hat Anselm Panke im Fahrradsattel verbracht. Er durchquerte einmal den afrikanischen Kontinent, von Kapstadt bis nach Ägypten, und berichtete diese Woche in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim davon. Anselm Panke hatte sich einer extra Herausforderung gestellt. Er hatte sich nämlich vorgenommen, nirgendwo unterwegs Wasser zu kaufen.
Dort, wo Wasser tatsächlich natürlich sprudelt, treffe ich auf Menschen und merkte schnell, dass meine Instinkte, wenn ich die darauf schärfe, ob ich Wasser trinken kann oder nicht, sehr wachsam wurden. Und für mich war das nicht etwas Gefährliches, sondern tatsächlich etwas, was sich wie Hingabe anfühlte, was ganz Echtes, was Natürliches.
Und wie hast du es in der Wüste gemacht, wo es ja nicht irgendwie alle 2 Kilometer eine schöne Wasserstation gibt?
In dem Fall war es dann so, dass ich, wenn ich Menschen traf, eine Papierkarte rausgeholt habe und dann haben wir Punkte eingezeichnet. Und wenn die da bei 3, 4 Menschen übereinstimmten, die mir sagten, da ist eine Wasserquelle, bin ich dann die 200 Kilometer ins Nirvana gefahren und habe gehofft, dass dann da auch wirklich ein Brunnen war.
Und die Hoffnung ist aufgegangen in jedem Fall?
Nicht in jedem Fall, aber in sehr vielen Fällen.
Wo ist sie nicht aufgegangen?
Es gab eine Situation, wo ich in Uganda sehr lang unterwegs war und mir wurde gesagt, da leben Nomaden, die Karamojong, und entlang des Weges, und irgendwann merkte ich, die sind alle abgezogen, also weil es einfach trocken war. Und wenn du keinen Menschen hast, der dir seinen Brunnen zeigt, dann kriegst du auch kein Wasser. Und da war ich dann sehr nah am Verdursten.
Wie bist du rausgekommen aus dieser heiklen Situation?
Nach vorne. Ich bin weitergefahren, bis irgendwann dann nach fast 8 Stunden ohne Wasser irgendwann Menschen plötzlich auftauchten.
Du hast auch auf die Mitnahme von Medikamenten verzichtet. Warum?
Ja, das war auch ein Experiment. Was passiert, wenn ich krank werde? Was passiert, wenn ich ein Problem habe? Wie gehe ich das an? Also welche Impulse, Instinkte habe ich denn noch da? Und wie horche ich auf meinen Körper, auf meine Gesundheit? Ich hatte das Gefühl, umso mehr ich mich da auf Sicherheit verlasse, umso mehr mache ich mich auch abhängig von Dingen, die ich vielleicht gar nicht verstehe, die unnatürlich sind. Und nun, ich war jung und experimentierfreudig, und das war einfach ein Teil dieser Reise.
Wir hatten am Freitag zu Gast einen Verhaltensforscher aus Holland, Karel van Schaik, der erzählt hat, dass er auf Sumatra mal in so einen Malaria-Schock gekommen ist. Hattest du Malaria? Und wenn ja, hattest du auch so Punkte, wo du im Delirium bestimmte Dinge gesehen hast?
Mir ist tatsächlich Malaria unter die Haut gekommen, und das vielleicht sogar an einer sehr ungünstigen Stelle, wo wieder sehr wenig Menschen waren. Ich habe an dem Tag, bin ich in den tiefen Graben hoch reingefahren. Also es ging wirklich von einem hohen Berg runter auf 1200 Meter bin ich abgefahren, und mir wurde immer schlechter, ich wurde immer heißer. Ich dachte, das liegt an der Temperatur. Ich habe irgendwann halluziniert und ich wurde dann tatsächlich gefunden, weil ich nicht mehr auf dem Fahrrad stand oder saß, sondern am Boden. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was in meinem Kopf damals passiert war, als mich dann Malaria traf. Und ich wurde dann von den Menschen dort aufgenommen und wie fast immer sehr schön unterstützt.
Wie lange hat es gedauert, bis du diese Malaria dann halbwegs losgeworden bist?
Also ich saß schon wieder nach 5 Tagen auf dem Fahrrad. Das war vielleicht ein bisschen verrückt, aber es kam leider noch 3-mal zurück. Zweimal zurück. Ich hatte 3-mal Malaria, und dann habe ich irgendwann jemanden getroffen, der hat mir so eine ganz besondere Pille verabreicht. Und dann kam es nie wieder.
Und die hat geholfen?
Scheinbar schon.
Abenteurer Anselm Panke. Die ganze Sendung und so wie alle Leute-Sendungen jederzeit abrufbar bei uns über swr1.de oder über die ARD-Mediathek. Tobias Endler ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Heidelberg School of Education, und natürlich ging diese Woche der Blick in die USA. Am Freitag berichtete er in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim über den neuen US-Präsidenten Joe Biden und darüber, wie sich die Außenpolitik verändern wird.
Da wird sich einiges ändern für uns. Natürlich wird sich die Tonlage ändern. Unter Biden geht es konzilianter zu, diplomatischer, in der Sache mindestens so hart wie unter Trump. Ein Biden-Zitat, er sagte, ich will Sicherheit in Allianzen. Und das bedeutet übersetzt, nicht nur wir Amerikaner tragen die Last, sondern wir werden ein stärkeres Mitwirken von den Europäern insbesondere einfordern. Europa wird auf eine Art ohnehin immer so als selbstverständlich erachtet. Also wir sollten uns nicht auf Abstimmung in allen Belangen einstellen. Ja. Vielleicht Absprache des Häufigeren, aber keinesfalls eine Entscheidungsfindung, die immer gemeinsam passiert.
Und dieses Europa hat ja in der Antrittsrede von Joe Biden nicht wirklich eine Rolle
Keine
gespielt.
Keine Rolle gespielt. Insgesamt, wenn ich es abschätzen sollte, würde ich sagen, 80% ging es ums eigene Land. Keine Überraschung, das ist meistens so. In den USA werden Wahlen über Innenpolitik gewonnen, wie bei uns auch. Dann blieben noch 20% für die Welt da draußen. Und da wird Biden einiges fortführen, was Obama begonnen hat, etwa die Hinwendung nach Ostasien, speziell China.
Und was Deutschland angeht, Nord Stream 2 wird nochmal ein richtig heftiges Thema werden, weil Biden wie Trump, beide wollen das Ding nicht. Das ist aber so gut wie fertig gebaut.
Das ist so gut wie fertig. Ich gehe auch von aus, dass es fertiggestellt wird. Aber der Konflikt ist auf dem Teller. Die US-Regierung sagt, ihr wollt den Sicherheitsschirm, die Absicherung von uns haben, nicht zuletzt über die NATO, nicht zuletzt gegen eine potenzielle russische Bedrohung für den europäischen Raum, die baltischen Staaten und so weiter und gleichzeitig eure Energie aus Russland beziehen. Das geht nicht. Und Ähnliches gilt für China. Geschäfte mit den Chinesen und gleichzeitig unsere Absicherung wird schwierig werden.
Trump hatte ja, wenn ich es richtig sehe, zu Putin ein eher ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite fand er Russland nicht gut, aber Putin als Typ ja gar nicht so schlecht. Wie wird sich da Joe Biden positionieren?
Ich glaube, Joe Biden ist im besten Sinne für dieses Amt Pragmatiker. Das müssen sie sein und Realist. Jetzt ganz neu hat er ja vorgeschlagen, den neuen START, also den Abrüstungsvertrag, was Atomsprengköpfe angeht, weiterzuführen, um 5 Jahre zu verlängern mit den Russen. Das kann uns alle nur froh stimmen, wobei immer noch 1500 Sprengköpfe auf jeder Seite übrig bleiben. Das ist mehr als genug. Aber das ist ein realistischer Ansatz. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Biden von Putin besonders viel hält.
Sieht Joe Biden wie Donald Trump China als den wichtigsten und gefährlichsten Gegner?
Ja, gefährlich, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Die Amerikaner haben ein ambivalentes Verhältnis zu China. Sie erkennen diesen riesigen Markt, der sich mehr und mehr öffnet, der die Indien nachrückend ist, eine ähnliche Konstellation. Insofern ist man in Konkurrenz um die Vorherrschaft global, aber man sieht natürlich auch den Profit, den man aus der Zusammenarbeit schlagen kann.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Sie waren legendär und insgesamt 1846 Ausgaben Late-Night-Show sollen es insgesamt gewesen sein für Harald Schmidt. Diese Woche war er mal wieder zu Gast in SWR1 Leute und sagte, womit er sich gerade beschäftigt.
Also mich interessiert sehr vieles und nichts gleichzeitig. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht so in ein Thema reinziehen lässt, sondern man nimmt so wahr, was so an Strömungen gerade angeboten werden, ja? Und da interessiert mich, also ich bin schon Nachrichten-Junkie.
Dann gehen wir es vielleicht gerade mal durch. Harald Schmidt gibt Antworten auf Zukunftsfragen, denn ein neues Format könnte heißen, was nun, Herr Schmidt? Dann sagen Sie doch
Frau
mal.
Frau Schausten.
Es wird heute kommen die neuen Corona-Maßnahmen, die Beschlüsse darüber. Wie werden die aussehen?
Ich schätze, man wird einen bundeseinheitlichen Härtegrad vorlegen, weil die Meinung jetzt doch ist bei den Experten, wir müssen jetzt mal 2-3 Wochen richtig dicht machen, sonst kriegen wir es nicht in den Griff.
Der Härtegrad sieht wie aus, Ausgangssperre?
Das weiß ich nicht, aber doch orientiert an dem, was in Frankreich und Irland vor ein paar Wochen schon praktiziert wurde. Und vielleicht auch totale Kontaktsperre, also auch nicht mehr nur noch mit 14 Verwandten aus 3 Patchwork-Familien zwischen 4 und 6, sondern einfach winken aus dem Fenster.
Was macht Angela Merkel nach ihrer Kanzlerschaft?
Ich glaube, sie wird erstmal versuchen, runterzukommen von diesem doch enormen Stress als Kanzlerin. Und dann bin ich ehrlich gesagt sehr neugierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder stark wissenschaftlich interessiert und arbeitet, mit Vorträgen oder mit Konferenzen oder. Kann man nicht vorstellen, dass sie wie die Obamas Wasserski fährt bei Richard Branson in der Karibik.
Wandern,
wenn es wieder möglich ist, ja. Ja, wandern, Langlauf fahren, also. Und ich glaube, sie ist nach wie vor eine wissenschaftlich sehr, sehr interessiert.
Beim Jahresrückblick 2021, was wird Ihr persönliches Highlight sein?
Das überraschend schlechte Abschneiden der Grünen in der Bundestagswahl, weil noch etwas passieren wird, was wirklich überhaupt keiner auf der Liste hat und was endgültig die Zeit für emotionale Folklore beendet.
Nämlich was?
Das weiß ich eben nicht. Es wird die Pandemie, die hat ja auch keiner auf der Rechnung. Ja, also es kann wirklich irgendetwas, was nicht im Bereich des heute Vorstellbaren liegt.
Im vergangenen Jahr verstarb Herbert Feuerstein mit 83 Jahren. Hatten Sie eigentlich noch Kontakt?
Nein, aber wir hatten kaum Kontakt. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Dieses private Kontakt haben von Leuten, die sehr, sehr, sehr eng auf der Bühne zusammenarbeiten, das ist nicht gut, weil man verpulvert sich.
Sie mussten ihm, glaube ich, in Schmiteinander mal versprechen, vor ihm zu gehen. Ja. Wie war denn diese Situation entstanden?
Wir standen da in Hasenkostümen und beschimpften uns, was das Team immer sehr irritiert hat. Wir drehten irgendeinen Sketch mit Hasen, wir hatten die Kostüme schon an und hatten die Hasenköpfe unterm Arm. Da gab es noch einen großen Streit zwischen der Maskenbildnerin und dem Kostümausstatter, ob der Hasenkopf Teil der Maske oder des Kostüms ist. Und wir beschimpften uns, was wir aber brauchten, um in Fahrt zu kommen. Und das Team kannte das.
Sie haben sich Tiernamen gegeben.
Ja, das Team kannte das nicht. Und dann sagte er mir, du stirbst zuerst. Und ich sagte, du stirbst zuerst und so. Und kam mit so ein paar medizinischen Begründungen. Er war medizinisch ziemlich fit. Und dann hat er ein Sketch geschrieben, wo meine Beerdigung gedreht wurde auf dem Melatenfriedhof in Köln. Das war sehr lustig. Ja, und jetzt ist es anders gekommen, ne?
Harald Schmidt war zu Besuch in SWR1 Leute. Ab April steht er eventuell wieder auf der Opernbühne in Ariadne auf Naxos in Ludwigsburg. In der Sendung erzählte er, dass er mal einen Tag nach Bob Dylan in der Stadthalle Balingen gastierte und wie ihn da der Veranstalter begrüßte.
Da war er bewusst, weil ich sagte, es ist ja toll, dass Bob Dylan da war. Herberufen mit Herr Dylan, den habe ich im Kleidercontainer, habe ich den auf Bühne schieben müssen. Dann habe ich in 5 Hotels bis Stuttgart, nein, habe ich für ihn ganze Flure reservieren müssen. Dann war die Show zu Ende, dann ist er in den Bus eingestiegen, dann hat es bloß noch geheißen, Weiße Straße, go! Und wo der Herr Dylan pennt hat, weiß ich bis heute noch nicht. Hör mal auf mit Bob Dylan. Und das ist Bob in Balingen.
Wäre das ein Kandidat für Ihre Sendung gewesen? Hätten Sie den gern gehabt?
Ja, natürlich, das ist klar, Bob Dylan. Aber er ist ja nur, glaube ich, einmal aufgetreten in der allerletzten Sendung von David Letterman. Aber ich hatte Robert Plant, ich hatte David Bowie, ich hatte Iggy Pop, also ich hatte schon die Top-Leute da.
Bei welcher Musik, ich konnte jetzt Ihre Füße während dieser 2-Stunden-Sendung nicht so im Detail beobachten. Wo haben Sie mitgewippt? Was ist so eine Musik?
Eigentlich bei Iggy Pop sowieso, weil Iggy Pop trat auf in einer durchsichtigen Kunststoffhose und sonst nichts. Das war vor Hashtag MeToo, die Damen in meinem Team flippten aus. Ja, ich wippe eigentlich ganz klar mit bei neuer Musik wie Status Quo, Rockin' All Over the World oder auch Linda Ronstadt, That Will Be the Day When You Die, also aktuelle Sachen. Schöner Vierer ohne Steuermann, ja. Und ich muss noch eine Melodie erkennen und ich muss noch den Rhythmus erkennen. Also dieser allzu technisch bearbeitete ist nichts für mich.
Ekstatische Bewegungen entlockt Ihnen dann welche Musik?
Habe ich erlebt, als ich mal bei Eric Clapton war in der Köln Arena, wo die Klientel Durchschnitt 68 nur einmal aufsprang, als es hieß Kokain, Kokain, Kokain. Und dann sagte man mit der Lederweste und dem Pferdeschwanz aus Resthaar wieder ins Gestühl. Ja.
Wo haben Sie sich zuletzt unter der Dusche erwischt, wo Sie mitgesungen haben? Bei welcher Musik?
Kaum. Also ich singe eigentlich nahezu permanent Fly me to the moon, weil ich das lange Zeit verwechselt habe mit Come fly with me von Sinatra. Das war mal ein 20-Minuten-Block auf der Bühne. Und Sie können sich vorstellen, welche Arroganz das dem Publikum gegenüber bedeutet, 20 Minuten darüber zu sprechen, dass Sie Come fly with me mit Fly me to the moon verwechselt haben. Und ich war mit dem Traumschiff in Acapulco. Es ist fantastisch, aber leider stehen die Panzer vor den Fischrestaurants, also die Zeit von Johnny Weissmüller ist vorbei.
Um Ihre Fähigkeiten als Orakel nochmal zu befragen, was wird aus Donald Trump?
Schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass er businessmäßig versuchen wird, irgendwie durchzustarten mit sowas wie einem eigenen Sender oder so. Aber ich glaube, dass doch viele jetzt von ihm abfallen und dass er vermutlich auch juristische Schwierigkeiten kriegt. Und vor allem der Nimbus des Unbesiegbaren ist weg. Ja, also ich glaube, dass es geschäftlich für ihn nicht einfach werden wird, wo jetzt auch so ein topseriöses Institut wie die Deutsche Bank nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Das muss man sich immer alles vor Augen halten. Ne?
Harald Schmidt als Orakel, die ganze Sendung jederzeit abrufbar über swr1.de oder die ARD Mediathek. Ingmar Hör, das Tübinger Unternehmen CureVac, gegründet, das ebenfalls an einem Corona-Impfstoff forscht. Im März vergangenen Jahres erlitt er einen Hirnschlag und kämpfte sich zurück ins Leben. Davon hat er in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtet. Und Ingmar Hör sprach über die Gründe, warum CureVac bei der Entwicklung hinter BioNTech und Moderna liegt.
Was ganz wichtig war für CureVac, dass technologisch alles gemacht wird, einen sehr, sehr guten Impfstoff zu machen, also niedrige Dosierung, wenig Nebenwirkungen und auch geringe Kühlung.
Und da wurden einfach 5 Grad im Vergleich zu minus 70 Grad.
Genau. Und da wurde einfach Arbeit investiert in die sogenannte präklinische Entwicklung, bevor man dann in die Klinik gegangen ist.
Wobei natürlich auch CureVac Leute, also wir hatten Ende November Herrn Haas, den CureVac Vorstandsvorsitzenden da, und wenn ich es richtig in Erinnerung hat, ging er schon davon aus, dass im ersten Quartal des Jahres 2021 man mit dem Impfen anfangen kann.
Schauen wir mal. Also das ist letztlich, die sagen ja zweites Quartal, Anfang zweiten Quartals, muss man mal sehen. Aber natürlich tun alle dafür alles, dass das wirklich schnell geht jetzt.
Ja. Weil der Druck natürlich auch, der mediale, öffentliche, politische Druck auch entsprechend hoch ist.
Ach, ich sehe gar nicht mal so den medialen Druck so arg, sondern wir wollen ja was tun. Ja, es ist ja, es treibt uns ja alle an, dass wir was wirklich diese Pandemie eindämmen wollen. Und da braucht es die Medien gar nicht. Also wir sind auch so eingespurt, dass wir so schnell wie es geht das machen wollen.
Also Tagesschau.de hat gestern gemeldet, im Vergleich zu BioNTech und Moderna hätte der CureVac-Impfstoff weniger Antikörper gebildet und möglicherweise auch höhere Nebenwirkungen.
Auch da kann ich nichts dazu sagen. Ja, das müssen Sie dann den Herrn Haas fragen.
Der aber nicht da ist. Und Sie kennen ihn ja gut. Ja. Und Sie sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch, ich glaube, Sie sind auch befreundet. Ne?
Ja.
Ich versuche es mit einer letzten Tagesschau.de-Frage. CureVac soll den US-Markt aufgegeben haben. Stimmt das?
Die Märkte, die jetzt versorgt sind, sind sicherlich nicht die Zielmärkte von CureVac. Das ist auch klar. Und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass man, das habe ich ja eingangs auch erwähnt, dass man auch die Länder nicht aus den Augen verlieren, die jetzt nicht so reich sind, ja?
Ja.
Und die auch nicht diese Kühlketten machen können. Also ich bin sehr dafür, dass man die im Augenblick sehr beachtet und sich mit diesen Ländern auseinandersetzt. Also wie gesagt, Märkte, die jetzt schon mit Impfstoffen befüllt werden, sind sicherlich nicht die Zielmärkte.
Ist das die entscheidende Größe, diese Kühltemperatur von plus 5 Grad im Vergleich zu minus 70 Grad bei anderen Impfstoffen, wenn man daran denkt, dass es irgendwann Sommer gibt mit entsprechenden Temperaturen und dass es auch andere Länder gibt als Deutschland, in Osteuropa beispielsweise oder viele Länder der dritten Welt?
Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Und es ist nur gut, dass es Impfstoffe gibt, die da auch bei 4 Grad lagerfähig sind. Und selbst wenn sie ein bisschen später jetzt auf den Markt kommen, jetzt sind wir schon so lange in dieser Pandemiesituation. Jetzt kommt es meiner Meinung nach jetzt auf die letzten 1-2 Monate auch nicht mehr an.
Was versprechen Sie sich von der Kooperation mit Bayer?
Naja, es ist ein professionelles Pharmaunternehmen und auch ein traditionsreiches Unternehmen. Das gefällt mir natürlich besonders gut, dass wir diese Tradition nutzen können, gemeinsam stark zu sein in diesem Markt. Und Bayer kann natürlich alle Pharmafragen, also gerade Distribution zum Beispiel, unterstützen. Aber Bayer steigt auch offensichtlich in die Produktion auch ein. Da ist auch gut, dass wir unterstützt werden. Also eine Pharmakooperation ist sehr, sehr wichtig.
Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat Ingmar Hör gegründet. Als er im März vergangenen Jahres in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung sprach, erlitt er am Abend im Hotel eine Hirnblutung und lag 6 Wochen im Koma. Er kämpfte sich zurück ins Leben. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat Ingmar Hör am Mittwoch von seinem Weg zurück ins Leben berichtet.
Meine Assistentin hat mich versucht anzurufen, hat dann das Hotel benachrichtigt und da haben sie mich dann gefunden. Im Koma. Und dann wurde ich über die Rettungskette dann in die Charité überführt und war dann im künstlichen Koma eine ganze schöne lange Zeit. Ja.
6 Wochen insgesamt, dann der mühsame, aber sehr erfolgreiche Weg zurück. Darf ich fragen, ob es noch irgendwelche Folgen oder Schäden gibt dessen, was damals im März 2020 passiert ist?
Ich habe nicht diese Ausdauer, die ich natürlich von mir kenne. Körperlich wird es auch immer besser, aber wie gesagt, ich kann nicht so ganz auf einem Bein stehen, aber ich bin ja kein Balletttänzer, von daher ist es nicht so tragisch. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden.
Haben Sie noch eine konkrete Erinnerung an den Moment, als Sie nach 6 Wochen Koma oder künstlichem Koma aufgewacht sind?
An dem Moment eigentlich nicht, aber so an die Umgebung habe ich schon eine Erinnerung. Ich lag da verkabelt in einem Bett. Und dann gab es russischsprachige Pfleger um mich rum, also mit russischem Akzent, sodass ich nicht einordnen konnte, wo ich eigentlich bin. Ich war natürlich in Berlin, aber ich wusste das nicht. Und ich habe mich dann eher nach Moskau gewähnt, also dass mich wirklich dann fremde Kräfte, der KGB zum Beispiel, mich entführt hätten. Und das war natürlich eine komische Situation.
Die dann relativ rasch vermutlich aufgeklärt werden konnte.
Ja, ich war nicht so ganz erreichbar. Also man konnte mir das kaum austreiben, weil ich natürlich gedacht habe, ja, die sagen, das ist nicht der KGB, natürlich und so weiter. Ich war dann aber wirklich nicht so zutraulich und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist nur passiert.
Gibt es denn an diese 6 Wochen Koma irgendwelche Erinnerungsfetzen?
Vielleicht, wenn ich so ganz nachdenke, war ich irgendwo, da lief ein Fernseher und da gab es so eine Automobilversteigerung. Das habe ich irgendwie noch so wahrgenommen. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet eine Automobilversteigerung da liegt. Und das hat mir natürlich auch Fragezeichen verschafft. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, hat der Pfleger wahrscheinlich angelassen einfach, okay, ja, um mich zu unterhalten.
Der Weg zurück war insofern mühsam. Sie mussten, glaube ich, bei Null wieder anfangen. Sie mussten lernen zu gehen, zu stehen. Sie mussten lernen zu sprechen. Mussten sie auch lernen zu denken?
Das ist eine gute Frage. Also ich war immer ich, ja. Also ich war nie so eine Fremdperson in der Sache und ich konnte schon irgendwo entscheiden, was ich gern will und was nicht. Letztlich war das Gedächtnis ein Thema, ne, dass mir einfach Sachen entfallen sind. Aber ich habe meine Frau zum Beispiel sofort erkannt. Also Dinge, die mir wichtig waren, habe ich erkannt.
Das ist natürlich eine Geschichte, die auch Menschen passiert ist, die so einen Krankheitsverlauf wie Sie hatten, dass deren Erinnerung ausgelöscht ist. Und das stelle ich mir außerordentlich schrecklich vor.
Natürlich. Also ein neuer Mensch zu sein, ja, nochmal mit allem anzufangen, wie neugeboren ist, ist natürlich sehr, sehr schrecklich. Nee, aber das zum Glück ist nicht passiert.
Sie haben gelernt, sich zurück zu kämpfen. Was war im Rückblick die größte Hürde, die Sie nehmen mussten?
Vor allem die Berliner Zeit, die war sehr, sehr schlimm. Also auch zu akzeptieren, dass man nicht laufen kann, dass man einen Rollstuhl braucht und so weiter. Und ich bin nachts auf Toilette auch einfach umgefallen, aus meinem Rollstuhl rausgefallen. Also diese Hilflosigkeit, ja, das ist schon frappierend gewesen. Ja, da kann man sich mal aufs Alter dann einstellen, so langsam.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Adriana und Alfred Mettler sind 1998 aus der Schweiz in die USA gegangen. Sie haben beide Staatsbürgerschaften und sie haben über die USA geschrieben, in Crazy Country USA. Auf der einen Seite fühlen sie sich dort zu Hause, auf der anderen Seite hinterfragen sie vieles. Wie sie die Vereidigung Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten erlebt haben, das haben sie am Donnerstag in SWR1 Leute erzählt.
Das war einfach Erleichterung pur, dass man sagen konnte, ja doch. Also erstens mal, Biden ist wirklich jetzt Präsident, ohne Wenn und Aber. Und nichts Schlimmes ist wirklich geschehen. Und die dritte Erleichterung, dass man wirklich sehen konnte, wie dann der Ex-Präsident in Florida gelandet ist und jetzt ist vorbei.
Ja, nicht der 6. Januar, das war ja wirklich dramatisch. Und wir waren da ungläubig vor dem Fernseher und haben uns gefragt, wie kann das sein und so weiter. Und wenn es ja nur etwas Positives gibt vom 6. Januar, dann war es ja sicher, dass man gemerkt hat, dass man jetzt wirklich das Sicherheitsdispositiv anpassen muss. Und von daher war der 6. Januar war für mich überraschend, für Adriana weniger. Sie hat es eben eigentlich immer
nicht
befürchtet.
Nicht den 6. Januar, das habe ich ja nicht so.
Aber nicht gerade dann.
Ich habe schon im Oktober gesagt, ich weiß nicht, also hoffentlich führt das nicht zu einem Bürgerkrieg. Denn dann zuerst war ja Black Lives Matter und danach, ja, die Unruhen irgendwie.
Sie haben dieses Brodeln gespürt.
Dieses Brodeln, das war in der Gesellschaft.
Ja, und
das
wurde ständig überall geschürt, nicht? Von Trump und seinen Leuten.
Mit jedem Tweet, ja, ganz genau.
Und eben als das dann dort passierte, da war irgendwie schon, da war ein totales Erstaunen, nicht? Und dass man dann gewusst hat, okay, die Inauguration, die muss ganz anders passieren. Auf eine Art ist es ja auch traurig, nicht, dass man die ganze Stadt total absperren muss.
Washington war eine Festung,
absolut,
diese Bilder.
Ja, das war traurig, ja, zu sehen.
Aber
hat sich natürlich aber auch gefragt am 6. Januar, wie ist das überhaupt möglich, dass so etwas passieren kann? Was hat denn die Polizei gemacht? Und da waren natürlich diese Spekulationen und auch von meiner Seite, ist das schon möglich, dass die Polizisten da irgendwie gewisse Dinge zugelassen haben, die sie eben bei Black Lives Matter nicht zugelassen haben?
Oder sie waren eben offensichtlich tatsächlich nicht so darauf vorbereitet, wie es auch an manchen Stellen ist.
Sie waren es nicht. Und das ist halt auch amerikanisch sehr oft, nicht? Man läuft fast naiv in bestimmte Situationen rein, lernt dann draus und beim nächsten Mal ist dann fast eine Überreaktion.
Übertreiben, ja.
Wenn wir auf die vergangenen Stunden schauen, Wiedereintritt in den Pariser Klimapakt, Stopp des Baus der Grenzmauer, das Einreiseverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern aufgehoben, 100 Tage Masken tragen in der Öffentlichkeit. Also da hat Joe Biden schon sehr viel veranlasst. Ist das die richtige Strategie in einem zutiefst gespaltenen Land?
Ich glaube, die Strategie ist undiskutabel richtig. Sie ist einfach natürlich nicht komplett. Nicht? Das sind alles Tropfen auf einen heißen Stein. Und was er da gemacht hat, mit Ausnahme der Maskenpflicht, Die anderen Dinge, die Sie erwähnt haben, die hat er einfach rückgängig gemacht. Die Maskenpflicht hat er eingeführt, das hätte aber Trump schon lange machen müssen. Er kann sie ja nur in den öffentlichen Räumen, Räumen einführen, nicht? Die Staaten haben immer noch die Kontrolle, aber dass er das gemacht hat, das ist so wie, das ist das kleine Einmaleins, das er jetzt macht, das ist absolut notwendig, das wird nicht ausreichen.
Seit mehr als 20 Jahren leben Adriana und Alfred Mettler in den USA. Sie arbeitet als Gesundheitscoach, er ist Wirtschaftsprofessor an der Universität in Miami. Am Donnerstag berichteten sie über ihre Zeit in den USA und wie sich das Land verändert. Alfred Mettler gab seine Einschätzung dazu ab, wie sich das US-Verhältnis zu China entwickelt hat.
Dann kam Trump, oder, und hat gesagt, das ist nicht fair. Was er eigentlich gesagt hat und was er gemacht hat, sind zwei verschiedene Dinge. Er hat China endlich aufs Tapet gebracht und hat es zum Thema gemacht. Enorm wichtig. Ich glaube, Amerika ist unglaublich naiv in die China-Thematik reingegangen, war sich nie bewusst, was sich da eigentlich zusammenbraut und wie sehr auch das Land selber immer mehr ausgeliefert ist. Auf der anderen Seite hat er das mit einem Handelskrieg, wollte er das quasi gerade biegen. Und das ist meines Erachtens der völlig falsche Ansatz. Also ich denke nicht, dass man den Handel so umkehren kann, wie Trump das wollte. Da verlieren alle, auch die Amerikaner. Und deshalb wäre ich mal vorsichtig optimistisch mit dem Handel. Aber dass man natürlich Schranken setzen muss bezüglich, was dürfen chinesische Unternehmen in den USA und was dürfen amerikanische in China, das ist nicht gleich, da muss man etwas machen.
Eine ganz große Angst natürlich, die großen Tech-Unternehmen, die sitzen aktuell in den USA, ja, aber auch in China und die wachsen unglaublich schnell. Da gibt es dann die große Konkurrenz wie ByteDance oder Oppo. Wie wird sich das entwickeln, das Verhältnis dahingehend? Was für vielleicht auch Restriktionen braucht es da?
Ich glaube, es braucht zwei Dinge im Verhältnis zu China. Das gilt nicht nur für die USA, das gilt auch für Deutschland, das gilt auch für die Schweiz und für Europa. Das erste ist Reziprozität. Das heisst, was ich bei euch machen kann, könnt ihr bei mir. Das ist im Moment nicht so, das muss kommen. Chinesische Firmen können europäische oder amerikanische Firmen übernehmen. Umgekehrt geht das nicht.
Und Sie verlangen Einblick in komplett alles. Ein genau. Unternehmen ist komplett transparent, wenn es nach China geht.
Genau. Das ist das eine, die Reziprozität. Und das andere, das sind diese Eigentumsrechte, also wie Patente und so weiter. Nicht? Da hat China natürlich eine komplett eigene Politik und kümmert sich eigentlich nicht um internationale Regeln. Und deshalb ist es auch so, an Universitäten hat man es schon lange gesehen, wie viele chinesische Wissenschaftler kamen, sehr viel mitgenommen haben in den USA, zurückgingen und dann war man schon sehr locker bezüglich Rechten. Und das ist ein Problem. Diese zwei Dinge muss man politisch angehen.
Wie wird sich das unter Biden verändern? Hat er den Blick dafür?
Ich würde sagen, ja. Er hat den Blick dafür. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit den Beratern, die er jetzt, der gesagt hat, die er nennen wird in sein Kabinett, dass das in diese Richtung gehen wird. Und neben Handelskrieg, das ist der falsche Weg. Aber Gleichbehandlung und Schutz von Patenten und Rechten, das ist entscheidend.
Eins gehört. SWR 1.